Der Bildungsspektrum Podcast, Episode 105. Willst du dich und dein Unternehmen weiterentwickeln? Möchtest du deine Potenziale aufblühen lassen? Dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du Anregungen für eine stabile Lebensfreude und Erfolg in allen Rollen deines Lebens. Grüß euch Gott, ihr Wunderbaren da draußen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast aus Österreich, genauer gesagt aus Graz, bei mir im Interview. Lasst uns guten Morgen sagen zu Herrn Professor Dr. Manfred Winterheller.
Hallo, guten Morgen Wolfgang, vielen Dank für die Einladung.
Ja, es ist wunderschön für uns, dass du, wenn du mal gerade nicht auf großer Reise bist, international, lieber Manfred, dass du dann Zeit hast für das Interview. Weil du bist ja in Businesskreisen doch ziemlich bekannt, denn du bist ursprünglich zwar Steuerberater und hast BWL studiert und hast Unternehmen aufgebaut, aber heute hast du es geschafft, dass man dich international kennt, weil dein Unternehmen zu den Top 10 Unternehmen in Europa zählt. Wann war denn das genau? Wann wurde es du da ausgezeichnet?
2003 gab es das erste Mal in Europa den Great Place to Work Wettbewerb, der in Amerika schon eine lange Tradition hat. Und diesen Wettbewerb durfte ich damals in Österreich als Bester gewinnen und in Europa als einer der 10 Besten, die dann untereinander nicht mehr gereiht worden sind. War ich natürlich sehr stolz dann darauf.
Das kann ich verstehen. Das ist eine ganz besondere Auszeichnung. Und du bist heute sehr viel unterwegs, weil du Speaker bist auf Kongressen und auch bei großen internationalen Unternehmen. Vielleicht erzählst du selber, über welche Themen du sprichst.
Ich habe im Wesentlichen 2 Schwerpunkte, die sich für mich sehr, sehr gut ergänzen. Das eine ist Führung, das nenne ich, weil ich ja hauptsächlich Englisch vortrage, Start Leading, also beginne zu führen. Und das zweite ist Start Living, beginne zu leben. Speziell das zweite hört sich wahrscheinlich ein bisschen eigen an, weil die müsste ja vom Friedhof eigentlich vortragen, könnte man sagen. In Wirklichkeit bezieht sich das aber darauf, dass viele Menschen ja eher überleben und wirklich von einem Leben mit Lebensfreude und Begeisterung und Erfolg sich weit entfernt fühlen. Und daher dieser Begriff Start Living, also finde dich selber in diesem Sinn und fang an, dein eigenes Leben zu leben. Und diese beiden Themen kombiniere ich je nach Zuhörerschaft in unterschiedlichem Ausmaß jeweils.
Das klingt ja so ein bisschen wie die Themen aus der positiven Psychologie, dieses Aufblühen oder Flourishing, wie man im Amerikanischen sagt.
Ja, da ist auch sehr viel Ähnliches von der Zielsetzung dabei, nur dass mein Zugang sehr stark über strukturelle Themen, also über Führung führt, weil ich in den 30 Jahren, in denen ich diesen Beruf jetzt weltweit ausübe, erlebt habe, dass eine bestimmte Art von Führung für Menschen äußerst wichtig ist und ihnen hilft, ihre Potenziale leichter zu entfalten. Und wenn diese Führung nicht existiert, egal ob in der Familie oder im Beruf, dass dann Menschen unruhig werden und in irgendeiner Weise spüren, dass die Dinge nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten.
Wenn man deine Bücher liest und auf deiner Website ein bisschen stöbert, dann sieht man den Ausdruck kontinuumbasierte Führung. So dieses Wort Kontinuum, das taucht jetzt immer häufiger auf. Was kann man sich genau darunter vorstellen?
Das Wort Kontinuum ist das erste Mal von Jean Liedloff breiter bekannt gemacht worden. Die ist ja sehr berühmt geworden für das Tragen von Kleinkindern, weil sie das bei südamerikanischen Indianern erforscht hat, selber dort auch lange gelebt hat. Und das hat auch mich und meine Frau sehr beeinflusst und unsere Familie sehr, sehr positiv bewegt. Und mit diesem Kontinuum hat sie einen Begriff in die Diskussion gebracht, der meint, dass auch wir Menschen nicht einfach unser Leben aus dem Nichts heraus gestalten können, sondern dass auch wir, wie alle Lebewesen, eine Millionen Jahre lange Vergangenheit haben, in der wir uns an bestimmte Umgebungsvariablen perfekt angepasst haben. Und wenn diese Variablen erfüllt werden, schon vom Kleinkind weg, auf das hat sich eben Liedloff spezialisiert, dann entwickelt sich auch der Mensch besser, weil er dann genau dort hineinpasst und sich angenommen fühlt. Und in dem Augenblick, wo dieses Kontinuum nicht erfüllt wird, dann sterben wir zwar nicht, aber wir leben auch nicht so, wie wir eigentlich gedacht sind. Und diesen Begriff habe ich übernommen und wende ihn jetzt für Führung und für Strukturvariablen unseres Zusammenlebens an, weil ich der Meinung bin, dass wir uns in Millionen Jahren in unserer Gemeinschaftsstruktur als Menschen an eine Art Rudel oder Herde Systematik gewöhnt haben. Wir sind kein Schwarm, wo wir einfach von selber funktionieren und halt in der Früh wegfliegen, am Abend wieder heimfliegen und wie Vögel unsere Schlafbäume aufsuchen und irgendwann in Ruhe geben, sondern dass wir es eigentlich gewohnt sind, dass wir eher funktionieren wie zum Beispiel Wölfe Pferde oder Rinder, jede Menge anderer Herdentiere, mit denen wir ja nicht zufällig so gut auskommen.
Wir haben uns ja kennengelernt bei dem Corporate Happiness Kongress, der vor ein paar Wochen in München stattgefunden hat. Und da hast du den Abendvortrag gehalten, den Hauptvortrag und den Einstiegsvortrag. Und da war ganz spannend ein Punkt, ich erinnere mich daran, da hast du gesagt, Führung eines Teams basiert auf denselben Prinzipien wie auch die Führung in der Familie oder mit Tieren. Und jetzt hast du Tiere gerade schon angesprochen. Könntest du das noch ein bisschen erläutern, bitte?
Ja, es ist sehr schwierig, heute optimale Führung an menschlichen Beispielen vorzuführen, weil man ja nicht permanent mit einer Kamera unterwegs ist und weil wir üblicherweise sehr viele eher negative Beispiele erleben, wenn wir Familien in Restaurants sehen oder viele, viele Menschen auch in ihrem Beruf das Gefühl haben, nicht wertgeschätzt zu werden, nicht akzeptiert zu sein. Das ist ja einer der Gründe, warum Oliver Haas mich zum Corporate Happiness Kongress eingeladen hat. Und daher verwende ich sehr gern Beispiele von Lebewesen, die noch weniger kulturell geprägt und verändert worden sind. Und daher beschäftige ich mich sehr gern eben mit zum Beispiel Schlittenhunden oder auch mit Pferdeflüsterern und solchen Persönlichkeiten, die sehr stark mit Tieren arbeiten und uns dort zeigen, wie unglaublich sich das Verhalten von Lebewesen ändert, wenn sich der Führungsstil ändert, mit dem man ihnen begegnet. Und daher kann man also von anderen Lebewesen, die nicht kulturell geprägt sind, sehr viel lernen und kann es dann im eigenen Leben ausprobieren. Letztlich zählt ja nur das, was in unserem Leben wirklich auch funktioniert. Die durchschnittlich 75 Jahre sind ja zu kurz, als dass wir hunderte Ansätze ausprobieren, die alle miteinander sich gescheit anhören, aber in Wirklichkeit keine Ergebnisse zeigen. Das heißt, es geht darum zu sehen, so könnte es funktionieren, eine positive Motivation zu bekommen, sich mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen und sie dann im eigenen Leben auszuprobieren. Und dazu verwende ich eben gerne Videobeispiele und erzählte Geschichten, die sich mit anderen Rudelwesen befassen.
Hat diese kontinuumbasierte Führung auch etwas zu tun mit Positive Leadership von Kim Cameron?
Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, das dürfte der sechste Kondratjew sein, mit dem du dich vielleicht in anderen Zusammenhängen schon befasst hast, wo also der Mensch mehr in den Mittelpunkt gerät, weil wir sehen, dass die menschliche Energie mittlerweile der entscheidende Engpass ist. Es ist in Wirklichkeit nicht Geld, es ist nicht die Zielgruppe, es sind nicht die Ressourcen, ist der Mensch, der weit unter seinem Optimum funktioniert. Und daher gibt es ganz viele Ansätze, die letztlich in die gleiche Richtung zeigen. Und wenn mich manchmal Leute fragen, ob sie sich mit meinem Ansatz auseinandersetzen sollen oder lieber was anders tun sollen, dann kann ich gar nicht sagen, nimm meinen, sondern ich muss einfach sagen, nimm das, wo du das Gefühl hast, dass es dich bewegt. Arbeit mit einem Menschen, der dich bewegt, der dich erreichen, berühren kann. Wenn ich das bin, ist es wunderbar. Wenn das jemand anderer ist, ist es genauso wunderbar. Aber die Richtung, das spürst du völlig, völlig richtig, ist bei vielen Leuten, die sich heute mit diesen Fragen beschäftigen, dieselbe.
Nämlich ein Punkt, der jetzt gleich in der nächsten Frage kommt, der ist da völlig identisch und das ist, glaube ich, eine der Kernthesen, dass die Energie von den Menschen das Entscheidende ist. Wie kann ich das Energieniveau von einzelnen Personen und von ganzen Teams oder Unternehmen heben? Und du versprichst ja so ein bisschen auf eurer Website, dass Das Ergebnis von euren Veranstaltungen, wenn du also eingeladen wirst als Speaker in einem Unternehmen, eine Erhöhung des Energieniveaus ist. Und das ist in manchen Unternehmensphasen auch ganz, ganz wesentlich. Was meinst du genau mit Energieniveau erhöhen? Müssen Sie dann Fitnessübungen machen oder?
Ja, es gibt durchaus Seminare, in denen das so gemacht wird, aber ich mache das nicht so. Meine Erfahrung ist, dass Menschen über enorme Energie verfügen und dass es jetzt gar nicht darum geht, sie diese Energie irgendwie in sie hineinzubringen, sondern es geht eher darum, sie nicht daran zu behindern, diese Energie, über die sie von Geburt an verfügen, zum Ausdruck zu bringen. Ich werde gelegentlich vorgestellt als Motivationstrainer, weil die englische Bezeichnung für meinen Beruf ist Motivational Speaker. Und daher wird das halt oft schlicht übersetzt und dann werde ich als Motivationstrainer vorgestellt und ich sage dann in der Eröffnung meistens gleich, ich muss euch jetzt leider enttäuschen, weil ich werde euch nicht motivieren. Wer nicht motiviert ist, passt da gar nicht her. Und das hat unglaubliche Auswirkungen auf die Menschen. Die wollen gar nicht mehr motiviert werden. Sie empfinden ja Motivation mittlerweile, und ich fürchte in vielen Fällen völlig zu Recht, als weitere Manipulation. Ja. Fühl dich gut und sei lustig, damit du da jetzt mehr produzieren kannst. Und davon halte ich nichts. Das heißt, meine Erfahrung ist, wenn man Menschen mit Respekt begegnet, wenn man ihnen wieder Mut macht, an sich selber zu glauben, an eine Welt zu glauben, in der nicht alles so ist, wie man es in den Medien ununterbrochen hört, wo scheinbar alles zusammenbricht und es gar keine Zukunft mehr gibt. Wenn man ihnen diesen Glauben wiedergeben kann, dass wir aus unserem Leben nach wie vor etwas machen können, dann entsteht scheinbar Energie. In Wirklichkeit aber wird sie einfach nur sichtbar. Es ist ähnlich wie die Sonne ja permanent energetisch aktiv ist, auch wenn wir sie in der Nacht nicht sehen. So ist es da auch. Es wird einfach wieder sichtbar. Und dann entsteht höherer Mut. Die Leute glauben an sich, glauben auch wieder an das Leben mehr, dass man etwas erreichen darf. Und das spürt man dann einfach in so einer Gruppe enorm stark. Und das sehe ich auch an den E-Mails, die die Leute dann schreiben, wo sie wirklich ganz oft dann schreiben, es waren fantastische Tage, die ich da verbringen durfte mit meistens ja sehr vielen Tränen bei großen Kongressen. But you touched me. Also ich habe sie berührt, sie haben irgendetwas gespürt, dass mir an ihnen was liegt, diesen Respekt und diese positive Erwartung, die ich Menschen entgegenbringe. Und das meine ich mit Erhöhung des Energieniveaus, also des sichtbaren Niveaus. Das eigentliche Energieniveau greife ich nie an.
Ein weiterer Aspekt, der für ein erfolgreiches Leben und Erfolg in Teams offenbar zuständig ist, ist die innere Einstellung, wie wir also an die Sache rangehen. Kannst du das noch ein bisschen erläutern, weil das hat ja, glaube ich, auch etwas mit eurer Philosophie zu tun.
Theoretisch ist das sehr schön formuliert worden und begründet worden von William James, dem amerikanischen berühmten Philosophen, der darauf hingewiesen hat, dass der Mensch sein Leben ändern kann, indem er seine Einstellung ändert. Ich darf das immer wieder ganz praktisch erfahren. Ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die zu mir kommen und sagen, ich spüre ganz genau, dass irgendwie mehr in mir steckt. Ich könnte mehr. Ich möchte auch mehr, aber irgendwie schaffe ich es am Ende nicht. Und das gilt jetzt für Menschen, die man von außen als vielleicht nicht besonders erfolgreich bezeichnen würde. Genauso wie für Menschen, wo man sagt, was will der eigentlich noch mehr? Die Menschen kommen zu mir und haben das Gefühl, irgendwie bin ich nicht ganz ich selber. Irgendwo bremst mich was. Und es stellt sich dann immer wieder heraus, dass es die innere Einstellung ist, dass man gelernt hat, nicht erfolgreich sein zu dürfen, dass man das gelernt hat, wenn man klein bleibt, wenn man bescheiden ist, wenn man sich nicht hervortut, wenn man sich dem Durchschnitt anpasst, dann ist man richtig. Und wenn man das sehr früh lernt, diese Haltung, diese Einstellung, dann bremst man das erstaunlicherweise 60 Jahre später noch. Und wenn man dann lernen kann, und lernen darf, dass das einfach nur Unsinn ist, dass die erfolgreichen Menschen auf der Welt, immer deswegen erfolgreich sind, weil sie selber sind. Und dass danach die Masse das bewundert, wenn eine Lady Gaga eben Lady Gaga ist und nicht eine durchschnittliche Sängerin auf einem Feuerwehrfest, dann erkennen sie, dass das auch in ihnen selber sein könnte. Und es dauert nur ehrlich gesagt dann oft sehr lang, bis diese Erkenntnis sich auch in konkretem Gefühl und auch im konkreten Verhalten ausdrückt, weil dazu ja oft großer Mut gehört. Wenn die ganze Umgebung Durchschnitt ist, hat sie es ja nicht gern, wenn du dich von diesem Durchschnitt plötzlich entfernst. Und bitte nimm Durchschnitt nicht als ein negatives Wort, sondern einfach nur als eine Darstellung, wo halt in der gaußschen Normalverteilung da immer am meisten Leute dort sind, wo die Mitte ist. Nicht besonders schlecht, nicht besonders gut, in der Mitte. Und das ist ja mittlerweile bei uns in unserer Kultur auch ein enorm warmer Platz geworden. Ja, vor hunderten Jahren war ja der Durchschnitt extrem arm, ist extrem früh gestorben, war eigentlich nur Kanonenfutter für die Adeligen, die ihre Kriege ja nicht selber geführt haben, sondern führen haben lassen. Sie haben nur die Kriege erklärt. Gestorben sind dann die anderen. Und da hat sich ja enorm viel getan. Speziell in unserer Generation jetzt haben wir eine enorm lange Phase von Frieden bei uns jetzt einmal, die wir erleben dürfen. Jetzt ist dieser Durchschnitt, diese Mitte ist ja eigentlich sehr erfolgreich. Es reicht meistens für zwei Autos, vielleicht gebrauchte, aber zwei. Es reicht für zwei oder drei Fernseher in der Wohnung. Aber das innere Glück, dieses Gefühl, man selber zu sein und gut einzuschlafen, keine Angst zu haben, mit Begeisterung aufzuwachen, das fehlt den Leuten oft. Und das meine ich mit Energie.
Also was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist dein Beispiel mit der Lady Gaga, um zu zeigen, wie man sich vom Durchschnitt von der Masse abheben kann. Ich glaube, das ist, also ich sehe sie da auf ihrem Trapez herumschwingen auf der Bühne. Also dieses Bild werde ich mitnehmen aus dem Interview. Ja. Manfred, wenn jetzt der eine oder andere Privatmann oder auch ein Unternehmer sagt, hey, das klingt spannend, ich möchte da gerne ein bisschen mehr. Bietet ihr offene Seminare an oder wie kann man jetzt näher mit diesen Ideen in Kontakt kommen?
Ja, vielen Dank für diese Frage, denn der Großteil meines Berufslebens spielt sich in geschlossenen Gruppen ab, also wo mich in aller Regel sehr große Firmen, aber teilweise auch durchaus mittelständische Unternehmen buchen und ich mit dem Führungsteam arbeitet. Es geht in Gruppen von 20, 30 Leuten bis viele Tausend. Ich biete aber, weil sich herausstellt, dass die Leute dann sagen, ich möchte jetzt eigentlich mit meinen Freunden auch was machen oder ich möchte, dass meine Familie, meine Kinder oder meine Frau oder mein Ehemann mit dem auch in Kontakt kommen können, biete ich auch ein paar öffentliche Seminare an. Die findest du auf meiner Website. Die heißt www.start-living.com, also beginne-zu-leben, start-living.com. Und dort findest du dann unter dem Menüpunkt Veranstaltungen Hinweise, was es heuer noch oder auch im nächsten Jahr dann gibt. Es reicht von einer Abendveranstaltung am Wörthersee in Velden bis zu einem neunmonatigen E-Learning-Kurs, mein Lieblingsprojekt der letzten Jahre, ein E-Learning-Kurs, wo man gar nicht hinreisen muss, wo man zu Hause, so wie du das jetzt ja auch für deine Zuhörer perfekt anbietest, wo man nirgends hinreisen muss, wo man sich das dann anhört, wenn man Zeit hat, wenn man mag. Da ist also eine relativ große Spannweite, wo man mit dem in Kontakt kommen kann.
Weil du jetzt E-Learning-Kurs gesagt hast, das ist ja sehr populär, gerade aus den Gründen, dass ich nicht verreisen muss, den Wahnsinns Zeitaufwand und Geldaufwand immer zu einem Seminar hinzureisen. Das ist ja irre. Vielleicht da noch kurz ein, zwei Sätze von dir dazu. Was ist so besonders an diesem E-Learning-Kurs und was erwartet die Teilnehmer?
Du hast beim Thema E-Learning jetzt einen sehr wesentlichen Punkt angesprochen. Man erspart sich Zeit, man erspart sich Reisespäßen und das kann durchaus ins Geld gehen, wenn man je nachdem wo hinfahren muss, für ein paar Tage, Hotel, Flug oder Zug oder Auto, was auch immer. Ich möchte aber noch einen zweiten Gesichtspunkt einbringen. Diese Form der Schulung ist enorm effizient, weil sie sich üblicherweise über einen längeren Zeitraum ziehen kann. Also mein Kurs beispielsweise oder meine Kurse bestehen aus einzelnen Einheiten zu einer Stunde bis eineinhalb Stunden im Internet, wo ich live spreche und die Leute zuhören können. Das zeichnen wir auf, das kann man sich auch später anhören, wenn man zu dem Zeitpunkt keine Zeit hatte. Aber es zieht sich über viele Monate. Und es hat sich für mich in wirklich vorher völlig unerwarteter Weise herausgestellt, dass das die Effizienz, die Umsetzungseffizienz dramatisch erhöht. Wenn man ein Drei-Tage-Seminar macht, ja, dann hört man ganz konzentriert sehr, sehr viel, wenn es ein gutes Seminar ist. Man hört sehr, sehr viel und man pickt sich auch ein bisschen was heraus. Und dann geht man aber nach Hause und kommt in eine Umwelt, die sich nicht geändert hat, Das ist ja das typische Problem aller Schulungen. Ja, man entwickelt sich, man kommt dann nach Haus. Man muss jetzt das restliche Puzzle, wenn man sich das so bildlich vorstellt, hätte jetzt aber gern, dass man wieder hineinpasst, so wie man vorher war. Weil wenn sich ein Puzzlestein ändert, übt der Druck auf den Rest aus. Und das haben die Leute nicht gern. Und wenn jetzt so ein E-Learning-Kurs über längere Zeit geht, dann hat man die Möglichkeit, sozusagen in dieser schwierigen Phase der Umsetzung begleitet zu werden, Fragen zu stellen, wieder auf Spur zu kommen, also wieder in diese Welt hineinzugleiten, die einem bei den bisherigen Terminen begeistert hat und wo man gern was draus machen möchte. Also es ist nicht nur die Kosten, die dramatisch günstiger ausfallen, sondern es ist vor allem die Effizienz, die Umsetzung, die mir daran so gefällt und die mir so viel Spaß macht. Weil das ist ja der Sinn dessen, was wir als Ausbildner tun. Es ist ja nicht, dass wir ein gutes Seminar machen, die Leute sind dann begeistert und es ändert sich nichts, sondern ich glaube, wir alle, auch du mit deinem Blog, wir wollen ja, dass die Menschen wirklich profitieren, dass sie irgendwann einmal sagen, das hat mir was gebracht, da hat sich was geändert. Und das ist meiner Erfahrung nach, und ich muss wirklich nur mal sagen, ich habe das nicht so erwartet, bei den E-Learning-Geschichten, die sich über einen längeren Zeitraum ziehen, total, also wesentlich höher, als es vorher bei diesen Einmalimpulsen war, wo man dann ein Jahr warten muss und vielleicht gibt man sich wieder was und es kostet viel Geld und die Umsetzung ist im einstelligen Prozentbereich.
Also ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, zum einen, wenn ich auf Seminare gegangen bin, ja, du kommst nach Hause, du brennst, du möchtest die Welt verändern, platzt förmlich vor Energie, ja, und am nächsten Montagmorgen beginnt die Realität, prasselt auf dich ein, ja, besonders dann, wenn die Familie, der Lebenspartner diese Motivation nicht mitbekommen hat. Und der entscheidende Punkt hat man ja festgestellt, wenn wir etwas verändern wollen, heißt es, neue Gewohnheiten schaffen. Und alte Gewohnheiten ablegen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, weil wir sind es halt gewohnt. Und das reicht nicht diese einmal Supermotivation vom besten Trainer der Welt, sondern so wie du sagst, immer wieder jede Woche oder einmal im Monat diese Remotivation und Anstupsen und dann kann viel eher was draus werden.
Genau, so erlebe ich das auch, ja.
Lieber Manfred, ein kurzer Ausflug weg von Erfolg und Positiv und Glück. In deinem Leben ist vielleicht auch schon mal irgendwas nicht so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast. Vielleicht ist mal was in die Hose gegangen, wie man sagt. Hast du da so ein Erlebnis, wo du sagst, okay, heute, wenn ich rückwärts drauf blicke, bin ich froh und stolz, weil ich habe aus diesem Leid gelernt?
Also diese Erlebnisse hatte ich wie jeder Mensch in Hülle und Fülle. Überhaupt keine Frage. Ich wäre auf das, was ich heute weiß und auf die Fähigkeit, Menschen zu verstehen, vielleicht nicht so gekommen, wenn ich nicht wüsste, wie man sich fühlt, wenn es nicht gut geht. Ich habe für mich eine Lösung finden müssen, weil ich einfach den Eindruck hatte, ich kann so, wie es mir viele Jahre meines Lebens ging, gar nicht weitermachen. Aber wenn ich heute zurückblicke, bin ich auf diese Erlebnisse nicht stolz. Es wäre mir lieber, ich hätte sie nicht gehabt, ehrlich gesagt. Also diese Freude, dass ich damals gelitten habe und jetzt ist was draus geworden, die empfinde ich nicht. Mhm. Es war so, wie es war. Ich kann es ja auch rückwirkend nicht mehr ändern und ich hoffe, ich durfte Vernünftiges daraus machen. Aber ich versuche bei anderen Menschen ihnen eher das zu ersparen, dass sie also nicht nur durch Schmerz lernen, sondern durch Weisheit lernen, im Sinn von, wie kann ich vorausblickend schon Schmerz verhindern und trotzdem lernen, trotzdem mich entwickeln. Und diese Haltung, die ich oft erlebe, wenn mir Leute sagen, ja, aber Herr Rindeller, wenn Ihre Kindheit nicht so gewesen wäre, wenn das nicht so gewesen wäre, dann wären Sie ja vielleicht heute gar nicht da. Ich habe mir angewöhnt, darauf zu sagen, ich bin nicht wegen meiner sehr schmerzhaften Kindheit heute da, wo ich bin, sondern trotzdem.
Das ist ein schöner Spruch. Gibt es gewisse Stärken, die dich aus dieser schwierigen Situation herausgebracht haben, wo du heute sagst, okay, das waren die ein, zwei, drei Stärken, die haben mir geholfen, dass ich da durchkomme?
Also die größten Stärken meines Lebens sind eher meine Familie, möchte ich sagen. Also ich habe meine Frau sehr früh kennengelernt und hatte da einen Menschen, der sehr intensiv und sehr, also durchgehend an mich geglaubt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das selber geschafft hätte. Ich habe daraus auch gelernt, dass die Umgebung die Menschen, mit denen du dich umgibst, von enormer Bedeutung sind. Wenn du da die Tendenz hast, dich eher um die zu kümmern, die dich hinunterziehen, weil du glaubst, du musst ihnen helfen und du musst sie in irgendeiner Form retten, dass das eher dann die Tendenz hat, auch dich hinunterzuziehen. Und wenn du aber dir Zeit nimmst, dich mit den Menschen zu befassen, die dich lieben und die dich schätzen und die aus dir was machen wollen, dass diese Zeit viel, viel besser eingesetzt ist, dass man dann eigentlich viel, viel, viel schneller ist und viel weniger schmerzhaft lernen muss. Und ich glaube, diese Fähigkeit zuzuhören und anzunehmen, wenn jemand etwas sagt, was man eigentlich gar nicht hören will, dass das etwas ist, was ich nicht vermissen möchte. Weil oft Änderungen, wenn sie einfach wären und wenn sie obvious, also offensichtlich wären, dann würden wir sie ja von selber tun. Änderungen sind ja meistens Dinge, vor denen wir uns drücken, wo wir das Gefühl haben, nein, ich bin nicht schuld, die anderen sind schuld. Wenn sich alle ändern, dann kann ich endlich so bleiben, wie ich bin und alles ist gut. So hätten wir es ja gerne. Vielleicht ist es ja besser, weil ich kenne das gut von mir. Und jetzt aber das anzunehmen, wo einem Menschen einen Impuls geben und sagen, das machst du falsch. Da musst du dich ändern. Dann wird sich der Rest von selber ergeben, dass ich da gelegentlich das Glück hatte, zuhören zu dürfen. Das würde ich als wesentlich bezeichnen.
Dankeschön für diese intimen Einsichten. Jetzt ein Schwenk zu was anderem, nämlich zu Science Fiction. Stell dir bitte vor, Manfred, du darfst in den Weltraum fliegen. Da geht auch alles gut. Du kommst zurück in der Raumkapsel und die landet ja meistens auf dem Wasser. Da ist jetzt eine Kleinigkeit schiefgegangen. Die Kapsel ist woanders gelandet. Das Rettungsteam findet dich nicht. Aber du bist ein glücklicher Mensch. Das heißt, du wirst mit der Kapsel an einer Insel angespült. Jetzt ist die Frage, welche drei Dinge hättest du gerne dabei, wenn du auf diese Insel gehst? Mit dem Wissen, es gibt dort Menschen und du wirst dort Essen finden. Es sind keine wilden Kreaturen da, die dich auffressen. Nicht Jurassic Park. Welche drei Dinge hättest du gerne dabei und was würdest du die ersten drei Wochen tun?
Meine Kinder haben mich das immer gefragt, was würden wir tun, wenn ein Pinguin zu uns aufs Boot springen würde? Ich habe es nie gewusst. Ich weiß es jetzt natürlich auch nicht wirklich. Aber wenn ich mich in die Lage versetze, dann wären zwei Dinge fallen mir auf jeden Fall ein. Ich hätte gerne ein leeres Buch mit und was zum Schreiben. Ich kenne das aus meiner ganz eigenen Erfahrung sehr, sehr gut und ich habe auch sehr viel darüber gelesen, dass es ganz wichtig ist, dass wenn man in eine sehr schwierige Situation kommt, dass man sich auf eine mögliche Zukunft konzentrieren kann. Und dass viele Leute, also ich habe mich sehr intensiv beschäftigt mit Unfällen auf See, wo also Menschen dann Wochen und Monate in einem Rettungsboot unterwegs waren, unter furchtbaren Verhältnissen, mit Todesangst jeden Tag. Und dass die oft gesagt haben, wenn sie nicht einen Zettel mitgehabt hätten und was zum Schreiben, wo sie schon schreiben konnten, wie sie sich das in Zukunft stellten, also dass sie eine ganz konkrete Zukunft entwerfen, dann hätten sie es nicht überstanden. Also das wären zumindest einmal die zwei Dinge, die ich, wenn es irgendwie ginge, gern mit hätte. Dass ich also eine technische Unterstützung habe, um nicht einfach zu verzweifeln, sondern zu sagen, es gibt ein Leben in der Zukunft und wie würde ich mir das wünschen, denn das ist ja auch wieder eine der Dinge von William James, wenn wir eine Zukunft uns ausmalen, dann haben wir eine hohe Tendenz, die auch zu erleben. Und daher die zwei Dinge auf jeden Fall. Auf das dritte verzichten kannst, wäre ich froh und sonst fällt mir wahrscheinlich noch eins ein.
Manfred, jetzt war gerade die Verbindung ganz schlecht. Könntest du nochmal das von William James sagen?
William James hat ja auch festgestellt, dass wenn Menschen sich mit einer bestimmten Zukunft befassen, also mit ihren Wünschen, mit einer Idee, wie die Zukunft sein könnte oder noch besser gesagt sollte, dass diese Zukunft dann eine erstaunliche Tendenz hat, sich auch tatsächlich einzustellen. Und daher wäre für mich Papier und Bleistift so wichtig, um ganz konkret mir zu zeigen, ich glaube noch an was. Ich glaube daran, dass sich die Dinge wieder ändern und zu einem für mich positiven, befriedigenden Zustand entwickeln können.
Und was würdest du die ersten Wochen machen auf der Insel?
Also wenn du sagst, dass es dort Menschen gibt, dann würde ich wahrscheinlich sehen, wo diese Menschen sind und würde versuchen, mit ihnen in Kontakt zu kommen, ihnen zuzuhören, zu schauen, was ich von ihnen lernen kann, ob ich was tun kann, ob ich was beitragen kann. Und ob das Ganze oder ob es vielleicht Kannibalen sind, was ich aber nicht annehmen würde. Also ich glaube, ich würde versuchen, mich in eine soziale Gemeinschaft wieder einzufügen und zu sehen, was kann ich dort beitragen? Kann ich dort irgendwas bewirken und kann ich was lernen?
Danke. Ich frage meine Interviewpartner gerne nach einer Lebensweisheit oder einem Erfolgszitat, was jemanden prägt. Hast du da so etwas, was du teilen möchtest mit unseren Hörern?
Also was mich sehr beeinflusst hat, ist die Idee, dass man jede Woche eine gewisse Zeit, also eigentlich jeden Tag, aber seien wir bescheiden, also man jede Woche eine bestimmte Zeit in persönliche Entwicklung investieren soll. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich mich nicht entwickeln können. Ich wäre einfach immer dort geblieben, wo ich war und es war nicht sehr angenehm. Das heißt, für mich ist eine ganz zentrale Botschaft, nimm dich selber so ernst, dass du in der Woche, sagen wir, etwa eine Stunde dich mit deiner persönlichen Entwicklung befasst. Ob du da jetzt einen Englischkurs machst oder ob du dich mit positiver Psychologie befasst, ob du einen Kurs über Führung machst oder ob du dich mit deinem Körper beschäftigst, indem du mehr Bewegung machst, Yoga, Laufen, was auch immer. Das, glaube ich, ist etwas, was in der heutigen Zeit vielen auch sehr erfolgreichen Menschen abgeht. Wenn ihr Chef sagt, steh um 4 in der Früh auf, weil du musst mit dem Flieger irgendwo hin und dort einen Abschluss machen, dann tun sie es. Aber wenn sie für sich selber nicht um 4, sondern vielleicht um 6 aufstehen müssten, um eine halbe Stunde laufen zu gehen, dann tun sie es sehr oft nicht. Das heißt, sich mit deiner eigenen Entwicklung zu befassen, mit dem, wie du ein besserer Mensch werden kannst, ist nicht Egoismus, sondern ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, um dann altruistisch im Sinne von wohltuend für andere Menschen überhaupt wirken zu können. Wenn es dir selber nicht gut geht, bist du in aller Regel eine Plage für deine Umwelt. Wenn es dir selber gut geht, bist du in aller Regel eine Wohltat. Und daher ist es eine gute Idee, sich mit der eigenen Entwicklung einmal zu befassen, mal zu schauen, wo habe ich Raum für Verbesserungen, wo bin ich nicht dort, wo ich eigentlich gern wäre. Und wenn man dem nicht konsequent und kontinuierlich Zeit widmet, dann bleibt es nur bei Tagträumen, ja, bei gelegentlichen, wenn ein Kollege stirbt oder wenn ein Kind von wem zusammengeführt wird, man sagt, mein Gott, und, oh ja, so schnell geht das vorbei und eigentlich sollte ich ja und müsste ich ja. Und es entsteht aber nie wirkliche Aktion, wirkliche Kraft, wirkliche Veränderung. Die braucht Zeit, die braucht Zeit. Da muss man wirklich dran arbeiten. Und wenn ich also nur einen Rat geben dürfte, wäre es wahrscheinlich der.
Dankeschön. Manfred, jetzt kommen wir schon zum letzten Part der Blitzlichtrunde. Ich stelle eine kurze Frage und bitte ganz kurze Antwort dazu. Wie verbringst du deine Freizeit am liebsten?
Allein oder mit meiner Familie?
Wann, wie oder wo bist du so richtig zufrieden und glücklich?
Wenn ich das tun darf, was meinen Sie es?
Was tust du ganz bewusst und aktiv, wenn es mal nicht dein Tag ist, wenn du schlecht drauf bist, wenn du low on energy bist? Wie kommst du wieder schnell zurück in die Energie?
Ich habe eine ganze Reihe von Ankern, da ist sehr viel Musik dabei, die mir unmittelbar zur Verfügung stehen und die ich dann spielen kann und auf die ich so dressiert bin wie ein Pavlovscher Hund. Wenn ich das höre, fängt es mir besser gehen. Dafür habe ich halt was getan in den Zeiten, in denen es mir gut ging. Und jetzt ist da so eine Verknüpfung entstanden.
Welche geniale Internetressource könntest du unseren Hörern empfehlen?
Was mich sehr beeindruckt, schon seit längerer Zeit, sind auf YouTube positive Videos und da könnte ich eine Reihe empfehlen, die heißt How to Restore Your Faith in Humanity. Wie kannst du deinen Glauben an die Menschheit zurückgewinnen, die auch zu meinen wichtigsten Ankern gehören?
Welches Buch hat dich kürzlich inspiriert und von was handelt es?
Ich lese sehr viel Kriminalromane, das wird dich vielleicht überraschen, aus denen ich aber sehr viel lernen auch kann. Und da ist es immer wieder Ross McDonald, der mich sehr, sehr positiv beeinflusst.
Welche Fortbildung, die jetzt nicht du selbst gegeben hast, sondern von jemand anders, hat dich in deinem Leben weitergebracht oder begeistert?
Meine wichtigste Fortbildungsressource sind Bücher. Ich bin ein Addikt, ich bin süchtig nach Lesen, mache das jeden Tag. Und daher sind es auch Bücher im Wesentlichen. Wenn ich ein Seminar zitieren müsste, wäre es wahrscheinlich von Professor Tausch von der Universität Hamburg gewesen, der die Philosophie von Carl Rogers in Europa vertreten hat.
Welchem Menschen bist du besonders dankbar für etwas?
Meiner Familie.
Möchtest du uns noch verraten, welches nächste Ziel du hast? Vielleicht hast du auch noch so eine ganz große Vision, die du ansteuerst.
Ja, durchaus. Ich möchte einfach mit den Dingen, an die ich glaube und die ich als so enorm wirkungsvoll erleben darf, in meinem Leben, im Leben meiner Freunde, im Leben meiner Zuhörer, da möchte ich eine größere Wirkung noch entfalten, also mehr Menschen erreichen als bisher.
Bevor ich jetzt zur letzten Frage komme, Manfred, sage ich schon mal Dankeschön für diese grobe Stunde, die du dir Zeit genommen hast für das Interview und vor allem für die ganz tollen Ideen und Einsichten, die du mit meinen Zuhörern und mit mir geteilt hast.
Ich danke dir.
Und die letzte Frage ist, hast du einen einzigen kleinen Tipp für unsere Hörer?
Konzentriere dich auf die Menschen in deiner Umgebung, die dich lieben.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Ich sage Dankeschön und einen wunderbaren Sommer für dich, Manfred.
Noch einmal vielen, vielen Dank. Dasselbe wünsche ich dir. Life loves you.
Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder? Wenn du noch mehr Folgen hören möchtest, dann klicke den Abonnieren-Button auf bildungforme.com oder auf iTunes. So, das war der Bildungsspektrum-Podcast von und mit Wolfgang Hertlicker. Bilde dich selbst, dann wirke auf andere das, was du bist. Friedrich von Hunden.